Wir wollen beten. Ich möchte dir danken, lieber Vater im Himmel, dass alle Morgen deine Gnade neu und frisch ist. Und dass wir immer wieder neu kommen dürfen, nehmen dürfen, Gnade um Gnade aus deiner Fülle. Du Gott aller Gnade. Danke, dass wir uns auch jetzt hin zu dir versammeln dürfen im Namen des Herrn Jesu. Nimm Dank, dass du uns alle kennst. Schenke, dass wir alle ein Wort von dir empfangen, dass wir eingerenkt werden, gegründet werden, gestärkt werden, befestigt werden. Das vermagst du zu tun. Wir bringen dir die Lobpreisung, die Danksagung, die Anbetung. Wir geben dir die Ehre, auch jetzt, für dieses Beisammensein. Amen.
Das Lied, das wir gesungen haben, ist die gedichtete Antwort auf das, was ich heute Morgen zu sagen habe. Predigt erster Teil, ja. Ich habe letztes Mal, also vor einem Jahr, hier begonnen, etwas zu sagen über die Wüstenwanderung des Volkes Gottes. Paulus fordert uns dazu auf, in 1. Korinther 10 die Wüstenwanderung als ein Vorbild anzusehen und zu nehmen. Und eines Tages, es ist noch gar nicht so furchtbar lange her, hat mir Gott urplötzlich aufgeschlossen, etwas von dem Geheimnis dieser Wüstenwanderung. Und so sind wir letztes Mal gewandert vom Ausgang in Ramses in Ägypten und sind gekommen durch das Meer bis nach Alusch. Und jetzt wäre eigentlich dran der Ort Rephidim. Aber ich lasse diesen Ort Rephidim aus, obwohl vieles Wichtige dort geschehen ist. Und besitze den Mut, die nächste Station zu nehmen, das ist jetzt die 12. Und wir wandern nun vom Sinai, beginnen am Sinai, über Kibrot Hatta'ava bis nach Hazerot. Das klingt jetzt alles noch ein bisschen hebräisch, das werde ich nachher sofort ändern und machen wir es dann deutsch, sodass wir uns gegenseitig verstehen und nicht Fremdwörter hier reden. Es ist eine ganz, ganz gewaltige Reise. Ich gestehe, dass ich viel lieber über den 15. Ort gesprochen hätte, über Ritma. Dort war dann auch die Wende, wo die Kundschafter ausgesandt worden sind. Denn das ist so ein Thema, ja, nach meinem Herzen, so ein richtiges CA-Thema. Aber da muss man sich etwas bezähmen, denn was mich erfreut, muss euch noch lange nicht erfreuen. Und deshalb, wie vorgenommen, bleibe ich dabei. Wir wandern vom Sinai bis nach Hazerot. Sinai ist ja bekanntlich der Berg der Gesetzgebung. Auf dem Wege, den wir als Kinder Gottes gehen, begegnet uns irgendwann, ob wir wollen oder nicht, es kommt, die Auseinandersetzung mit dem Gesetz. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber wir bleiben nicht am Sinai stehen, sondern wir gehen auch nach Kibrot Hatava, das heißt auf Deutsch Lustgräber, so übersetzt Luther, sehr gut übersetzt, bis nach Hazerot. Hazerot heißt auf Deutsch Höfe oder auch Vorhöfe. Also, auf dem Weg unseres Glaubens bleibt es uns nicht erspart, über das Gesetz zu sprechen und uns mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Nun könnten wir kneifen und sagen, das ist viel zu schwierig. Da haben viele Leute viele dicke Bücher drüber geschrieben. Da verbrenne ich mir den Mund und die Finger, das mache ich nicht. Nein, wir, die wir die ganze Botschaft verkündigen, das ganze Heil, wir dürfen uns auch nicht davor fürchten, über das Gesetz zu reden. drei Orte also sind es, über die ich sprechen möchte. Der Sinai mit dem Gesetzesempfang, und ich bleibe ganz konsequent dabei, die Bedeutung des Gesetzes für die Gemeinde, alles andere lasse ich weg. Der nächste Ort, Lustgräber, wo die Wachteln geschickt worden sind. Und dann der nächste Ort, Hazeroth. Den behandle ich mehr in seinem theologischen Sinn. Dort wurde ja die Miriam aussätzig, das lasse ich aber weg. Die Bibelstellen dazu, die Zusammenfassung der Wüstenwanderung hat ja Mose getan auf Befehl Gottes in 4. Mose 33. Und diese Verse lese ich Ihnen nun. 4. Mose 33, ab Vers 15. Es werden dort ja 42 Orte aufgeführt. Wir sind nun beim 12., 13. und 14. Und sie brachen auf von Rephidim und lagerten sich in der Wüste Sinai. Und sie brachen auf aus der Wüste Sinai und lagerten sich in Lustgräber oder Kibrot Hatava. 4. Mose 33, Vers 16 sind wir jetzt. Und sie brachen auf von Lustgräber und lagerten sich in Hazeroth. Die begleitenden Texte dazu finden Sie im zweiten Buch Mose mit der Gesetzgebung, im dritten Buch Mose mit der Gesetzgebung und noch im fünften Buch Mose, mindestens teilweise. Die Geschichte von den Lustgräbern finden Sie in 4. Mose 11. Und das, was in Hazeroth passierte, finden Sie in 4. Mose 12. Doch nun muss ich anfangen. Sinai heißt auf Deutsch, wenn Sie ein Büchlein aufschlagen, Sumpf, Morast, auch Mond. Das kommt aus der Ableitung aus mesopotamischen Sprachen, aus dem Assyrisch, aus dem assyrischen Sprachraum und ist wahrscheinlich nicht ganz richtig. Auch die Juden haben sich mit der Übersetzung auseinandergesetzt und schon, es gibt schon ein Zeugnis aus dem Jahre 135 nach Christus, also sehr alt, und das sagt dieser Jude und viele nach ihm, dieses Wort ist abzuleiten von Dornbusch. Denn der Dornbusch heißt auf Hebräisch Sineh und damit ist Sinai nichts anderes als der Berg des Dornbusches, wie auch die Wüste Sin nichts anderes ist als die Wüste des Dornbusches. Und dieses Ai da hinten an dem Sinai, das klingt nach der Gotteserscheinung. So wie es heißt Adon, der Herr, Adoni, das I, mein Herr, aber auf Gott bezogen heißt dann Adonai. Und so auch hier denke ich mir wenigstens, Sinai, ein Hinweis darauf, dass Gott am dem Dornbusch erschien oder am Dornbuschberg erschien, die Fortsetzung jenes Erlebnisses, das Mose hatte, als der Dornbusch brannte und doch nicht verbrannte. Nun steigen wir ein. Gesetz, Sinai, 10 Gebote. Da kann man sich als Gläubiger auf den Standpunkt stellen, das Gesetz wurde Israel gegeben, und das stimmt, das ist biblisches Zeugnis. Und wir gehören zu den Nationen, was haben wir damit zu tun? Und dann nach der Luther-Übersetzung steht in Römer 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende, so lass auch mich damit in Ruhe. Ganz einfach geht's nicht. Warum aber dann dieser fürchterliche Kampf um das Gesetz? Und das Erstaunliche, ich habe in einem Artikel von einem Juden, einer jüdischen Zeitschrift gelesen, dass die Juden in ihrer Liturgie die 10 Gebote gar nicht eingebaut haben. Im Gegensatz zu den Christen, die massiv die 10 Gebote herausstellen. Eigenartige Geschichte. Dann kann man weiter sagen, die 10 Gebote ist doch alter Bund. In 5. Mose 4, Vers 13 steht, diese 10 Worte, das ist der alte Bund, das ist der Bund mit euch. Aus neuer Sicht gesehen natürlich der alte Bund. Warum zu dem alten Bund eine solche Beziehung aufbauen, warum so viel darum machen? Dann steht in Hebräer 7, Hebräer 8, der alte Bund ist dem Verschwinden nahe. Und er spricht vom neuen Bund. Und auch Paulus betont, 2. Korinther 3, Vers 6, wir sind Diener des neuen Bundes. Dann steht in Römer 6, Vers 6, Vers 14, wir stehen unter Gnade und nicht unter Gesetz. Wieder muss man fragen, warum machen wir so viel um das Gesetz? Einen kleinen Seitenblick sollte ich aber doch tun. Es ist Tatsache, dass dort, wo ein Volk nach dem guten, heiligen und gerechten Gesetz lebt, wie es Paulus in Römer 7, Vers 12 betont, dort lebt ein Volk gut. In den Zeiten des Abfalles wie heute, wo man von den Normen Gottes immer weiter weggeht, wird auch das Gericht Gottes nicht auf sich warten lassen. Unsere Welt entfremdet den göttlichen Normen immer mehr. Wir wurden schon geschult in der Verkaufsschulung. Ihr müsst aufpassen, in Moskau, Peking, Tokio und sonst irgendwo gelten die 10 Gebote nicht. Sie gelten gerade noch so ein bisschen bei uns. Da muss man sich darauf einstellen, dass wenn man einem den Finger reicht, er einem gleich die ganze Hand umdreht. Noch ist bei uns eine Norm da, aber wer weiß, wie lange noch. Grundsätzlich gilt, wir stehen nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und Paulus greift die Leute ganz massiv an, die das Gesetz wieder aufrichten wollen. Jetzt mache ich einen Punkt, aber beginne gleich einen neuen Satz. Nun ist das nicht ganz so einfach, wie ich es gesagt habe, obwohl ich von dem, was ich gesagt habe, nicht zurückgehe. Ich möchte das nun an einem Beispiel demonstrieren und auch zeigen, wie, in welchem Verhältnis wir zum Gesetz stehen. Da wird Jesus gefragt in Matthäus 17, Vers 24 bis 27. Matthäus 17, Vers 24 bis 27. Sagt mal, zahlt euer Meister auch die Tempelsteuer? Wird er dort gefragt. Da kommt dann Petrus zu Jesus und sagt, Meister, wie ist das so? Dann sagt Jesus zu Petrus, lieber Petrus, von wem wird die Tempelsteuer erhoben? Wird die Steuer erhoben? Von den Söhnen oder von den Fremden? Da sagt Petrus, von den Fremden. Also sagt Jesus, sind die Söhne frei. Ja. Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, sagt Jesus weiter, geh an den See und dort wirst du einen Fisch angeln und der enthält die Doppeldrachme im Maul und gib diese Doppeldrachme für dich und für mich. Sehen Sie, jeder Mensch, und ich füge gleich hinzu, jeder Engel, versteht Gesetz. Und jeder, der nichts vom Heiligen Geist weiß, versteht unter Frömmigkeit Gesetzeserfüllung. Das ist der Maßstab, den diese Leute haben. Das ist der Maßstab, den man an uns anlegt. Und das ist das, was man von uns fordert. So die Gretchenfrage, sag einmal, wie hältst du es mit dem Gesetz? Der ganze Kosmos erwartet von uns, dass wir in gewissen Gesetzen leben und gewisse Ordnungen einhalten. Und das ist nun das Geheimnis dieser Sache. Ihr seid Christen, ihr seid fromm, also müsst ihr auch das Gesetz einhalten. Schon Jesus, euer Meister, kam unter Gesetz und hielt es, ihr habt es auch zu tun. Man trägt also an uns von außen die Forderung heran und deshalb stehen wir unter einem gewissen Zwang, sage ich einmal, das Gesetz zu halten. Und ich füge gleich hinzu, wenn wir im Geiste wandeln, so erfüllen wir das Gesetz. Da liegt das Geheimnis, auf das ich nachher hinausgehe. Wir erfüllen es fast schon automatisch, obwohl man diesen Begriff im Geistlichen nicht so ohne weiteres anführen sollte. Und ich will Ihnen nun einmal die 10 Gebote vor Augen halten. Und dann werden wir sehen, wenn wir den Heiligen Geist haben, ist es gar nicht so schwierig, auch die Forderung zu erfüllen, dass wir nach dem Gesetz uns richtig verhalten. Das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, liebe Geschwister, das ist doch selbstverständlich, wenn ich Jesus gehöre, dass ich keine anderen Götter neben mir haben will. Du sollst dir kein Bildnis und Gleichnis machen. Auch das machen wir nicht, dass wir so ein Götzenbild aufhängen und uns davor beugen, obwohl heute der Bilderdienst wieder ganz massiv in die Kirchen hineinkommt. Das dritte Gebot, ich gehe jetzt nicht nach dem Katechismus, sondern nach meiner Bibel vor, da ist eine andere Zählung. Du sollst den Namen des Herrn nicht zu eitlem aussprechen, zum Fluchen und zum Schwören. Auch hier wieder, liebe Geschwister, wenn wir Jesus gehören, wollen wir das nicht tun. Das vierte, du sollst den Sabbattag heiligen. Das ist das einzige Gebot, das im Neuen Testament nicht wiederholt wird, das von Paulus nicht wiederholt wird. Und zwar deshalb, weil wir jeden Tag Sabbat haben mit Jesus und jeden Tag Festtag mit Jesus. Und deshalb brauchen wir einen Sabbat nicht zu halten. Ich betone, nicht zu halten. Ich durfte theoretisch am Sonntag meinen Rasen mähen. Nur mein Nachbar sagt, da sieht man wieder die Frommen, die mähen auch am Sonntag Rasen und deshalb tue ich es nicht. Vater und Mutter ehren, das ist auch eine Selbstverständlichkeit für einen Gläubigen, weil er in seinen Eltern eine Beziehung auch ableiten kann, in der Vaterehrung unseres Vaters im Himmel. Sechsten, nicht töten, das ist falsch, nicht morden. Auch das tun wir nicht, wollen wir nicht tun. Dazu gehört auch die Abtreibung. Nicht ehebrechen, auch das wollen wir nicht tun. Nicht stehlen, auch das wollen wir nicht tun. Kein falsches Zeugnis geben über jemanden wollen wir auch nicht tun, obwohl der christliche Glatsch mitunter auch falsches Zeugnis enthält. Das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und was dort alles steht, was wir im Katechismus gelernt haben. Auch das wollen wir nicht tun. Seht, es ist, wer im Geiste wandelt, möglich, der Forderung zu entsprechen. Lebt er auch nach dem Gesetz, tut er auch nach dem Gesetz. Und von Paulus wird immer wieder gesagt, es gibt 3 Stellen, wie auch das Gesetz sagt. 1. Korinther 9, Vers 8, 1. Korinther 14, Vers 34 und Epheser 6, Vers 2. Seht, die Menschen sind eigenartige Wesen. Sie würden lieber auf den Knien nach Rom rutschen, um ihre Sünden loszuwerden, als die Gnade annehmen und umsonst gerettet werden, umsonst die Sünde vergeben zu bekommen. Und wir, die wir Christus angenommen haben, das muss ich immer wieder betonen, wollen nicht durchs Gesetz errettet werden und werden nicht durchs Gesetz errettet, sondern einzig und allein durch die Gnade und das Blut Jesu Christi. Das Gesetz kann auch niemals den Anforderungen Gottes nach einem geistlichen Wandel genügen. Es hat erhebliche Schwächen. Und über diese Schwächen des Gesetzes möchte ich jetzt einige Dinge sagen. In Hebräer 7, Vers 19 steht, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Ich füge hinzu, es hat Es kann zwar Sünde aufzeigen und den Tod bringen, aber nicht mehr daraus heraus. Es kann Sünde sündig machen, Römer 7, Vers 12, aber nicht vergeben. Und deshalb sagt Paulus in Römer 8, Vers 13, Römer 8, Vers 3, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott, indem er seinen Sohn sandte. Drei Dinge sind es, vor denen das Gesetz letzten Endes kapitulierte. Das erste war das Fleisch, Römer 7, Vers 14. Das Gesetz war geistlich. Es war ursprünglich ein Gesetz den Engeln gegeben. Und nun kam es zum Fleisch und es wurde durch das Fleisch, so heißt es, kraftlos gemacht. Jesus fasst einmal das Gesetz zusammen, und sagt es in zwei Dinge. Es soll zur Gottesliebe führen. Israel versagte darin völlig. Es kam zum Götzendienst. Und dann sagt er zweites, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann erzählt er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da liegt der halbtotgeschlagene, und der Levit und der Priester gehen daran vorbei und der Samariter erbarmt sich seiner. Das ist Nächstenliebe unter dem Gesetz. Es kapituliert also erstens vor dem Fleisch. Das Fleisch macht das Gesetz kraftlos. Es richtet nichts aus, es bringt den Menschen nicht zurecht. Das zweite, es kapituliert vor der Sündenfolge und macht den Tod, dem Tod nämlich, und macht zuerst die Sünde noch sündiger. Ich sage dazu ein Beispiel. Wenn ich einen kleinen Sohn habe und der wohnt bei mir oder bei den Eltern und daneben ist Nachbars Garten und er hat so schöne Äpfel. Mein kleiner Sohn geht hinüber in Nachbars Garten und bringt die Äpfel mit. Da kann ich ihm gar nichts sagen. Er wusste ja nicht, dass er da nicht drüber darf. Niemand hat ihm es gesagt. Die Äpfel sind so schön und er hat vielleicht in meinen Augen, den Augen des Nachbars, Unrecht begangen. Sagen wir gesündigt in den Worten der Bibel, aber niemand kann es ihm anrechnen, er wusste es ja nicht. Jetzt kommt aber mein Nachbar zu mir und sagt, hören Sie mal, Ihr Sohn hat bei mir Äpfel genommen. Verbieten Sie ihm das mal. Und im Übrigen, ich mache noch einen Zaun um mein Grundstück. Das ist das Gesetz nach der Bibel, der Zaun. Im nächsten Jahr geht die Sache von neuem los. Jetzt klettert der Junge über den Zaun, klaut die Äpfel und kommt zurück. Ich habe sie ihm verboten und der Nachbar hat einen Zaun drum gemacht. Jetzt kriegt er vielleicht Schläge. Das Gesetz, das ich aufgestellt habe, hat die Sünde, die er begangen hat, viel sündiger gemacht. Viel sündiger. Und dieses Sündigmachen bringt nun uns Menschen den Tod. Und das Gesetz hat keine Möglichkeit, wie es aus dem Tod Menschen wieder zurückbringt. Todesüberwindung. Dazu gibt das Gesetz keine Antwort. Wir werden sie nachher hören. Gott hat die Antwort, indem er den Sohn schickt. Und das Allerschlimmste am Gesetz, es hat keine Gotteserkenntnis. Sehen Sie, die Gesetzesgelehrten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer und auch die Priester, sie verurteilten Jesus nach dem Gesetz. Johannes 19, Vers 18, nein, Vers 7 steht es, wir haben ein Gesetz und danach muss er sterben. Ganz praktisch kann man sich das schon vorstellen, wenn Gott seinen Sohn verliert wegen des Gesetzes, was er dann anschließend mit dem Gesetz macht. Und damit ist das Versagen des Gesetzes eindeutig. Wir brauchen keinen weiteren Zeugen. Die zwei Tafeln, die Mose zerbrachen zum ersten Mal in 2. Mose 32 am Fleisch Israels, am goldenen Kalb. Und zum zweiten Mal zerbrach sie Jesus am Kreuz. Kolosser 2, Vers 14, die Handschrift, die wider uns war, ist ausgetilgt. Und damit ist am Kreuz auch das Gesetz ausgetilgt. Und was hat die Christenheit aus dem Gesetz gemacht? Wir, die wir nicht unter Gesetz stehen. Ich mache einen kleinen Exkurs und verbrenne mir jetzt den Mund und die Finger. Beim ersten noch nicht, aber beim zweiten. Was hat die Christenheit aus dem Gesetz gemacht? Ich überschreibe diesen kleinen Exkurs. Hexen und Hosen. In 3. Mose 20, Vers 27 und in 2. Mose 22, Vers 18 steht, eine Zauberin sollst du nicht leben lassen. Das heißt in Deutsch des Mittelalters, eine Hexe sollst du nicht leben lassen. Sie sollte gesteinigt werden. Und aufgrund dieses Wortes hat die katholische Kirche und die evangelische, Martin Luther mit eingeschlossen, Hexen verfolgt in einer unbarmherzigen, grausamen Weise, ein Stück Kirchengeschichte, das seinesgleichen sucht. Wir müssen dazu Walter Mick lesen, das Buch der Ketzer. Dieser Mann kann nur mit Rührung dieses Kapitel schreiben. 1 bis 9 Millionen Frauen, meistens Frauen, wurden den Hexenprozessen zum Opfer gegeben. Zwischen 1230 und 1240 brannte der erste Scheiterhaufen. Und ich meine, es war 1813, als in Polen der letzte Scheiterhaufen verlosch. 1 bis 9 Millionen grausam umgebrachte Menschen. Hosen. In 5. Mose 22, Vers 5 steht, eine Frau soll kein Mannszeug auf ihrem Leibe tragen, was immer das bedeuten mag. Und daraus leitet die Christenheit die christliche Kleiderordnung ab. Unmöglich. Ich akzeptiere die christliche Kleiderordnung. Ich akzeptiere auch, wenn man sagt, schicklich ist in der Gemeinde das und das. Aber dass man daraus die Hosentheorie und Hosentheologie ableitet, da habe ich etwas dagegen. Schicklich, ja, so wie es sauber ist. Nicht abmodellierten, was man da alles jetzt anführen könnte. Aber wir wollen uns doch hier auch auf einen klaren biblischen Boden begeben und sagen, was schicklich ist, das ziehen wir an. Ich habe darüber bei uns in der Gemeinde gesprochen. Da habe ich aber am Anschluss böse Worte gehört, weil ich die Hosen zu hoch gelobt habe. Ich habe das nicht gesagt, dass eine Hose ein Kleider, eine Frauenkleidung sein muss. Aber das, was schicklich ist, das dürfen wir anziehen. Wenn es friert, der darf auch eine Hose anziehen. Und eine Hose ist immer noch besser als sogenannte Hot Pants. Exhibitionismus nennt sich das, wo ich alles ausziehe, dass man das christliche Fleisch recht deutlich sieht. Fleisch deckt auf, Geist deckt zu. So. Das war der Exkurs. Die Juden sagten dann zu Mose, alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Und dann zogen sie freudig vom Sinai hinweg nach Lustgräber. Und jetzt machen wir die Fenster auf. Ein Lied müssen wir jetzt singen, Wolfgang, oder? Ja. Ich rede ein bisschen weiter jetzt und ihr lasst noch ein bisschen offen und wenn es dann zu kalt ist, sage ich dann schon, wann wir zumachen. Ich übersetze jetzt einfach mal das Wort und sage, was dort passiert ist und dann, wenn es dann wieder intensiver wird, machen wir zu. Also, sie sagten 2. Mose 19, Vers 8, 2. Mose 24, Vers 3 und 7, alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Und nun sagt Petrus in der Pfingstpredigt, nein, irgendeiner anderen Stelle, niemand konnte das Gesetz halten. Und deshalb musste die Katastrophe kommen. Und ich nenne das die Katastrophe vom Ort Lustgräber. Was ist denn passiert? Das Volk hatte Manna und das Volk hatte vieles sogar zu essen, denke ich, aber es hatte kein Fleisch. Und dieses Volk war ausgetrocknet. Es wurde vegetarisch erzogen. Und dann sehnen sie sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und dann reagiert Gott und schickt ihnen Wachteln. Tartar, Sie wissen, was das ist. Das ist so das Fleisch, das durchgedreht ist. Ist in Israel nicht verboten. Ich habe mich erkundigt. Es mag Strömungen geben, wo das verboten ist. Aber es ist im Prinzip nicht verboten. Aber als diese Leute dort, diese Wachteln ankommen sahen, da legten sie sich vor ihre Zelte und die kamen ja 2 Ellen hoch, 1 Meter hoch kamen die Wachteln. Da haben die nicht das Blut rausgenommen, das war verboten, mit Blut zu essen. Sondern sie haben das Fleisch genommen und zwischen ihre Zähne. So steht es drin. Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen. Und dann kam das Gericht. Die müssen in diese Wachteln hineingebissen haben, beinahe wie ein Äpfel. So müssen die ausgehungert, ausgetrocknet gewesen sein. Sehen Sie, und jetzt machen wir die Türen wieder zu. Sonst kommen die hier rein. Das ist geschickt mit den 3 Orten, da kann man 3-mal Pause machen. Jetzt, liebe Geschwister, wie konnte so etwas passieren? Seht, Fleisch bleibt Fleisch, auch unter Gesetz. Schon unsere Brüder sagten uns, das Gesetz dressiert das Fleisch nur, aber es verändert es nicht. Das Fleisch und der Mensch ist von Natur aus lüstern. Johannes sagt es im 1. Johannesbrief: Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben. Und um das geht es jetzt. Bitte? Und ist nicht vom Vater. Jawohl. Das Fleisch begehrt. In den verschiedensten Formen. In den verschiedensten Formen. Das muss nicht nur der Ehebruch sein. Da gibt es viele, viele andere Dinge. Fleisch begehrt Fleisch. Und das Gesetz bringt es nicht fertig, das Fleisch unter Kontrolle zu halten. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Und das ist der Geist, wie wir nachher noch sehen werden. Und das nenne ich die Katastrophe der Lustgeber, die Katastrophe des Gesetzes. Gott demonstriert, das Gesetz hat nichts zustande gebracht. Das Gesetz hat das Fleisch hat das Gesetz kraftlos gemacht. Der gut gemeinte Weg zur Vollkommenheit des Menschen durch das Gesetz ist ein Fehlschlag. Der Mensch kann es nicht halten. So sagt es Petrus in Apostelgeschichte 15, Vers 1. Und noch viel, viel schlimmer, wie ich schon am Anfang sagte. Das Gesetz macht die Sünde sündiger und bringt uns den Tod. Was ich nachher noch einmal sagen werde, sei hier schon gesagt. Das Fleisch überwindet man nur durch die Wiedergeburt, durch die Neuwerdung im Geist. Der Geist streitet wieder das Fleisch, Galater 5, Vers 17. Und das Fleisch wider den Geist. Diese sind einander entgegengesetzt. Wandelt im Geist, Galater 5, Vers 16, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. So einfach klingt das, aber man muss es leben. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Das Wichtigste, man muss es leben wollen. Das Fleisch stirbt einen langsamen Tod. Gerade heute, in seiner derzeit der Anfechtung, ist es besonders schwierig, damit fertig zu werden. Und nun kommen wir zum Ort Hazeroth. Und ich beschreibe diesen Ort Hazeroth, die Lösung der Gesetzesfrage oder das, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der Gleichgestalt des Fleisches. Römer 8, Vers 3, und das hat Karl Geier in diesem Lied gedichtet am Schluss des vierten Verses, den wir vorhin gesungen haben. Das, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der Gleichgestalt des Fleisches. Hazeroth heißt auf Deutsch Höfe. Hazer ist der Hof, Hazeroth sind die Höfe. Und das ist nichts anderes als auch der Vorhof und die Vorhöfe. Dort steht eigentlich nur Höfe, aber aus dem Zusammenhang heraus übersetzt man natürlich mit Vorhof. Da muss man im Psalm 84 aufschlagen, dort steht: Meine Seele verlangt und sehnt sich nach deinen Höfen oder Vorhöfen. Ein Tag, weiter Psalm 84, in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Da merken wir etwas. Da klingt etwas durch in diesem Lob- und Sehnsuchtspsalm der Söhne Korahs. Psalm 84 ist ein Psalm der Söhne Korahs. Da merken wir etwas, da gibt es einen Lösungsansatz. Und den wollen wir nun besprechen. Im zentralen Vorhof stand der Brandopferaltar. Und jetzt merken die, darf ich mal sagen, alten Hasen schon, wo es hingeht. Dort steht der Brandopferaltar. Und das ist ein Hinweis auf das Ganzopfer Jesu. Jedes Opfer auf dem Brandopferaltar weist auf das Opfer Jesu hin. Er hat sich dem Vater als wohlgefälliges und vollkommenes Opfer ganz hingegeben. Deshalb spricht man von einem Ganzopfer. Nebenbei auch wir sollen uns nach Römer 12, Vers 1 auf den Altar Gottes legen, ganz. Nur lassen wir manches Mal Kopf, Arme und Füße runterhängen, indem wir eigene Gedanken tun wollen mit den Händen, was wir wollen, auch dorthin gehen, wo wir wollen. Das ist kein Ganzopfer. Jesus hat sich ganz hingegeben. Und dieser Brandopferaltar ist ein Modell der Liebe Gottes, wo sich Jesus ganz hingegeben hat. Im Vorbild Moria, Isaak, legt sich ganz auf den Altar, den Abraham gebaut hat. Nun wissen wir alle, das sollte ich nicht unterschlagen, dass Jesus nicht auf dem Brandopferaltar im Vorhof des Tempels gestorben ist, sondern am Kreuz. Das hat noch eine weitere theologische Aussage hinter sich, dass nämlich bei bestimmten Ganzopfern am Yom Kippur, am Versöhnungstag, und dass der Ziegenbock, der dort geschlachtet wird, und auch die Asche bei der Asche der roten Kuh, dass dort der gesamte Körper außerhalb des Lagers verbrannt wurde. Deshalb starb Jesus am Kreuz außerhalb des Lagers. Aber der Brandopferaltar ist eine Darstellung der Liebe Gottes, der sich Jesus ganz hingegeben hat zum Opfer. Und dieses Opfer ist das Entscheidende. Das ist die Lösung des Gesetzesproblems mit allen seinen Facetten. Es steht in Hebräer 2, Vers 9, und man sollte sich diesen Vers dick anstreichen und unterstreichen. Jesus ist für alles gestorben, auch fürs Gesetz. Das muss ich lesen. Hebräer 2, Vers 9. Hebräer 2, Vers 9. Weil wir doch, ich komme noch darauf zu sprechen, so leiden unter unserer Sünde und vielem anderen. Jesus ist für alles gestorben. Jesus wurde kurzzeitig, aber nicht ein wenig, massiv unter die Engel, aber kurzzeitig erniedrigt während des Todesleidens. Und dann weiter, so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte, für das Gesetz, für jeden Fluch, für jede Sünde, für jede Schuld, für jedes Versagen, für alles. Jesus starb durchs Gesetz, dem Gesetz. Galater 2, Vers 19, da muss man allerdings hinzufügen, damit es biblisch sauber ist. Johannes 19, Vers 7, wir haben ein Gesetz, danach muss er sterben. Und jetzt verstehen wir auch, wenn Luther übersetzt, Jesus ist des Gesetzes Ende. er war das, der Inhalt, Telos steht dort, haben wir schon mal gehört in diesen Tagen, der Inhalt, das Ziel des Gesetzes, aber mit seinem Tod am Kreuz ist die Übersetzung richtig, er ist auch das Ende des Gesetzes. Kolosser 2, Vers 14, er hat am Kreuz die Handschrift ausgetilgt, die wider uns war. Jede Gesetzeshandschrift, auch die zwei Tafeln vom Sinai, die mit der Hand Elohims Gottes geschrieben worden sind, die wider uns war, hat er ausgetilgt und ans Kreuz genagelt. Das Gesetz hat seinen Anspruch als Heilsweg endgültig verloren. Arme Sabbatisten, Adventisten, muss man sagen, warum wollt ihr denn wieder Gesetz aufrichten? Es war dem Gesetz unmöglich, aus dem Tode zurückzubringen. Das war eine der drei Unmöglichkeiten, die ich genannt habe. Durch die Auferstehung Jesu ist es möglich, dass man aus dem Tode zurückkehrt. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr, mich wegen der Sünde zu verurteilen. Jesus hat unsere Schuld vor Gott am Kreuz getilgt durch sein gestelltes Schuldopfer. Und er hat uns aus der Hand Satans und des Todes losgekauft durch den Loskaufpreis seiner Seele, seines Lebens. Dadurch ist jede Bindung an Tod und Teufel aufgehoben. Wir sind frei. Sündenfolge, Tod. Das hat Jesus ausgelöst. Nun bleibt noch übrig das Fleisch und die fehlende Gotteserkenntnis. Mit der Himmelfahrt Jesu war es möglich, dass der verheißene Geist gesandt werden konnte. Für Israel und zu uns. Und durch die Wiedergeburt haben wir diesen Geist auch empfangen. Und jetzt kommt das, was ich zu Anfang gelesen habe. Durch den Wandel im Geist ist es möglich, die Lust des Fleisches nicht zu vollbringen. Es ist und bleibt ein Kampf in uns. Fleisch gegen Geist und Geist gegen Fleisch. Aber Gott gebe Gnade, dass wir im Geiste natürlich Sieger bleiben. Unser Fleisch, so steht in Galater 5, Vers 24, ist mitgekreuzigt samt seinen Leidenschaften und Lüsten. Das ist eine schwierige Aussage, ich weiß es. Aber es steht so geschrieben, ich muss Ihnen das sagen. Praktisch vollziehen wir das nach, indem wir Jesus die ganze Verfügungsgewalt über unser Leben geben. Tue du mit mir, was du willst. Lebe du in mir und lebe du dein Christusleben in mir aus. So geht es. Natürlich wehrt sich das Fleisch, ich habe es schon einmal gesagt, ein lebenslanger Prozess. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2, Vers 19. Nicht mehr lebe ich, Galater 2, Vers 20, sondern Christus lebt in mir. Christus, der Sündenüberwinder. Christus, der Todesüberwinder. Durch den Wandel im Geist töte ich das Fleisch. Und damit wird es auch möglich, so zu leben, wie ich das Gesetz einfach will. Es steht in Römer 8, Vers 4, und ich habe vergessen, Ihnen vorher diese Bibelstelle zu sagen. Damit in uns die gerechte Forderung oder die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste. Es tut mir leid, mir fällt es ein, ich habe diesen Vers nicht erwähnt. Das ist die biblische Zusage, dass wir der Forderung uns stellen müssen, dass wir nach dem Ordnungen des Gesetzes anständig nach dem Gesetze leben sollen, damit diese Mächte nicht sagen können, das sieht man mal, die kommen. In uns wird die gerechte Forderung des Gesetzes erfüllt, die wir nach dem Geiste wandeln und nicht nach dem Fleische. Römer 8, Vers 3. Römer 8, Vers 3. Dieses Wandeln im Geist macht es möglich, so zu leben, so zu wandeln, wie jeder es von uns will, der einen Anspruch erhebt. So sind die Frommen und so haben sie zu leben. Und nun die dritte Unmöglichkeit, der Gotteserkenntnis. Durch den Geist bin ich ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes. Bin mit Christus durch den Glauben in eine innige Gemeinschaft gekommen. Ich habe nun den Geist Gottes. Und er wirkt in mir und zeigt mir sogar die Tiefen Gottes, wie es in 1. Korinther 2, Vers 11 steht. Tiefer, inniger geht es nicht mehr in eine Gotteserkenntnis hineinzukommen. Auch hier, das haben wir nicht sofort. Das ist ein lebenslanger Prozess mit dem Wort, an dem Wort, unter dem Wort, mit den Brüdern, mit den Geschwistern und, was man hier alles hinzufügen könnte. Bleibt noch eines übrig. Hatzerot steht in der Mehrzahl. Vorhof, Hof ist Einzahl, Hatzer. Vorhöfe heißt Hatzerot und hier im Text steht Hatzerot. Also bleiben wir am Text. Am Tempel gab es mehrere Vorhöfe. Und die Jünger haben in den Vorhöfen gelehrt. Dort haben sie das Volk unterwiesen. Das heißt, wer mit Christus lebt, lebt in seinen Höfen, in seiner Umgebung, wird von ihm belehrt zu einem Wandel im Geist durch sein Wort. Und zu einem Leben aus und unter und von der Gnade, wie wir es heute Morgen in der Gebetsstunde gehört haben. Dort wird uns die ganze Gnade vermittelt durch sein Wort, wenn wir bei ihm bleiben. Bildlich gesprochen in seinen Höfen, in seiner Umgebung. Wir sind ja heute in dieser Welt auch nur wie in einem Vorhof zum Himmel, wenn ich das einmal so ein bisschen ungeschützt sagen darf. Dort werden wir belehrt über seine Heiligungs- und Herrlichkeitsziele und darauf wollen wir hinleben. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Das wollen wir uns gerne machen. Ein Tag unter deiner Belehrung ist besser als sonst tausend Tage in dieser Welt. Zum Abschluss möchte ich doch noch auf etwas hinweisen. Hüten wir uns davor, aus dem Evangelium wieder ein Gesetz zu machen. Diesem Versuch und dieser Versuchung erliegen wir allzu oft. Und das führt ja dazu, dass viele Gläubige geradezu in eine Psychose geraten. Ich bin unvollkommen, ich schaffe es nicht. Und der Heilige Geist will das. Und das Gesetz womöglich sagt auch noch das. Und gegen die Seelsorgen verzweifeln an ihrem Fleisch. Und wem wäre es noch nicht so gegangen, dass seine ganze Unvollkommenheit ihn schier erdrückt hat? Ich sage das oft auf unserem Gemeindebezirk, wenn ich predige. Jesus hat zu Petrus gesagt, nein, Jesus hat Petrus gefragt, wie viel Mal soll ich vergeben, Herr? Siebenmal? Dann hat Jesus gesagt, nein, siebenmal, 70 Mal. Das heißt, ich fange mal an zu zählen, wie oft du vergeben hast. Beim 10. Mal ist schon Schluss. Das heißt, ich darf mich auch der Vergebung Jesu gewiss sein. Nicht nur 7 Mal, 70 Mal, sondern eine völlige Vergebung über mein ganzes Versagen. Nur eines sollte ich tun. Das Wollen sollte ich nicht ausschalten. Herr, ich will, dass du in mir vollkommen lebst. Und dann dürfen wir, nein, wenn wir fallen, dann dürfen wir wieder aufstehen. Machen wir kein Gesetz. Du sollst und du musst. Und die Befehlsformen des Paulus, die stehen uns oft so vor Augen. Seid heilig und wandelt im Geist und seid in der Liebe. Und was alles da geschrieben steht, es sind ja zig Imperative. Machen wir sie nicht zum Gesetz. Machen wir sie zu einem Ansporn, einer Lebensnorm im Geist. Ja, so will ich werden. Ich will im Geist wandeln. Ich will in der Liebe wandeln. Das klingt etwas anderes. Du sollst in der Liebe und du sollst, was, du bist noch nicht heilig. So heilig bist du noch nicht. Du bist schon 10 Jahre gläubig und immer noch. Nein, nein. Im Glaubensleben muss die Freude durchbrechen, auch wenn hin und wieder der Schrecken Gottes kommt, auch wenn wir hin und wieder verzweifeln an unserem Verzagen. Christus ist mit uns gegangen. Wer will uns verdammen? Christus ist hier. So sagt Paulus.
sagt Luther in der Übersetzung in Römer 8. Freut euch, sagt der Philipperbrief. Freut euch. Füge hinzu, dass Christus euch erwählt hat. Und dann schließe ich mit Philipper 1, Vers 6. Ich bin der guten Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen auf den Tag Jesu Christi. Und das wünsche ich uns alle miteinander. Gott segne Sie.
Wir beten. Lieber Vater, wir möchten dir von Herzen danken für die völlige und vollkommene Lösung aller Schuldverschreibung der ganzen Schöpfung. Alle Rechtsforderungen, die hast du in dem Opfertod deines Sohnes gesühnt und für immer ausgeglichen und durchgestrichen. Wir danken dir für diese Siegesbotschaft. Und wissen auch zugleich, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Nur du allein vermagst in uns durch die Neuwerdung etwas ganz Wunderbares zu machen. Und deshalb sind wir nach deinem Wohlgefallen ein wunderbares Werk, dir zu ehren. Gib Gnade, dass wir im Alltag von dieser wunderbaren Freude des Evangeliums, dass du Frieden gemacht hast, dass wir so leben können, weil unsere Schuld und Sünde und all das, was in unserer Vergangenheit an Bosheit und Versagen passiert ist, dass das für immer durchgestrichen ist. Wir danken dir, dass wir so in großer Zuversicht und in Gewissheit des Glaubens unseren Weg gehen dürfen. Wir danken dir, Vater, dass du diesen einzigartigen Weg für uns und für eine ganze Schöpfung gebahnt hast und wir Erste sein dürfen auf diesem Weg. Und deshalb wollen wir dich preisen, auch schon jetzt im Blick auf alles und das Ganze. Dir geben wir dafür die Ehre.
Wir haben eine gute, sorgfältige Arbeit eben gehört über das Gesetz. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen, ja? Das Gesetz bleibt bestehen. Wie hat der Jesus gesagt, nicht ein Jota wird vergehen. Die Spannung, was ist nun? Wir haben es deutlich gehört, dass das Gesetz als Heilsweg keine Berechtigung hat. Wer glaubt, auf diesem Wege zum Heil zu kommen, hat das Neue Testament nicht verstanden. Es gibt keinen Heilsweg auf dem Weg des Gesetzes. Aber wir haben gehört, dass die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt wird, wie wir durch den Geist leben, nicht? Im Alten Testament haben die Juden 613 Geh- und Verbote. Die müssten wir jetzt alle studieren, damit wir alles erfüllen können. Der Herr macht es uns ganz einfach. Kennt ihr die goldene Lebensregel? Die goldene Lebensregel steht in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 12, und heißt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Das ist ganz einfach, Geschwister. Du brauchst gar nichts lernen. Du brauchst nur daran denken sollen, wie hättest du es gern, dass die anderen dir begegnen, mach es genauso. Die goldene Lebensregel sollten wir uns merken. Römer 10 wurde erwähnt. Ich möchte mal auf Römer 10 hinweisen. In Römer 10 eine dreifache Gerechtigkeit. Irgendwie gehen alle Menschen diesen Weg, den wir in Römer 10 finden. Da wird als erstes genannt die eigene Gerechtigkeit. Tu Recht und scheue niemand. Marsch durch, nicht? Dann merken wir, es klappt damit nicht. Dann kommt das zweite, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Schon ein besserer Weg. Aber klappt auch nicht. Dann kommt das dritte, die Gerechtigkeit aus Glauben. Nicht? Da sind wir auf dem Heilsweg, den Gott uns gegeben hat. Freuen wir uns für den heutigen Vormittag und gehen wir in diese Richtung. Wir haben auch von der Spannung gehört, von Fleisch und Geist. Wie ist da dieser Ort? Fleischstifte da, der, die Lustgräfe, ja, das ist ein schwieriger Name, gell? Wir hatten das Wort aus Galater 5. Fleisch und Geist sind einander entgegengesetzt. Und gerade in der ersten Zeit des Glaubenslebens ist man mit der Spannung so stark, dass man fast meint, die Dinge könnten einen zerreißen. Es ist gut, wenn wir in der Spannung bleiben. Gott stellt vieles in die Spannung hinein. Aber jetzt kommt das Schöne. Dort steht das Wort Galater 5, 22. Da steht da die Frucht des Geistes. Aus dieser Spannung Fleisch und Geist, wenn wir darin bleiben, liebe Geschwister, erwächst die Frucht des Geistes. Und das möchten wir alle haben. So, wer das Lied zugeschlagen hat, welches Lied denn noch singen? 1087 wollen wir jetzt aufschlagen und wollen das ganze Lied singen. 1087.